Wer führt eigentlich die interne Urlaubs, das interne Urlaubsranking an?
Ich glaube immer noch Kai tatsächlich.
Kai für Forever wahrscheinlich,
Kai,
ne?
Kai ist ein schlechter Tipp. Aber man muss sagen, es ist mittlerweile ein ehrgeiziges Rennen geworden. Also nachdem Gato dann auf die Gastube getreten hat, kommt jetzt auf einmal auf der linken Spur mit Vollgas Muchel angerauscht und überholt gefühlt alle, oder?
Ja, Muchel ist nämlich nicht da. Er ist in Dänemark. Er wollte sich dazu schalten, aber hat er dann doch nicht geschafft. Und Kai, du hast in der WhatsApp-Gruppe dann gefragt, an Muchel, weißt du überhaupt noch, wie dein Büro aussieht? Ja. Und da meinte er, in dieser 2 Jahren sei er nicht mehr da gewesen. Wahrscheinlich mit dem Augenzwinkern, aber Homeoffice und natürlich viel Urlaub, ne? Und ihr dürft alle mal raten, wo ist Muchel zum Urlaub?
Da ist er öfter mal.
Richtig, Dänemark. Genau. Also er hat einen Daumen hoch geschickt. Er hat auch noch gleich ein paar Sachen gesagt, die wir sagen sollen natürlich. Also zum Beispiel, dass Pyro geil ist und so weiter. Nein, natürlich nicht ganz. Aber da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Jetzt stimmen wir uns erstmal ein.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert von König Pilsner.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau!
Pia, Kai, ich, Gato sind dabei.
Und ich glaube, es ist sehr lange her, dass Muchel das letzte Mal nicht mit einem Flieger im Urlaub war. Also,
oh ja,
oder?
Das natürlich
also,
auch.
Ja. Er wird sich wohl mal ins Auto geschwungen haben.
Weiß man nicht, vielleicht kannst du auch dahin fliegen. Er fliegt ja alles.
Er fliegt eigentlich
ob Auswärtsspiel, Städtetrips.
Hauptsache, da wird was angeschmissen, was in die Luft steigt.
Ja, ja, stimmt. Und ganz wichtig, dass wir jetzt schnell aufnehmen, weil diverse Hörer schon gefragt haben, so, hey, wieso habt ihr jetzt Montag nichts reingestellt und so. Ich glaube, ganz viele warten wieder gespannt auf diese Folge. Also so war es zumindest bei mir. Ich wurde sogar beim Mittagessen wurde ich angesprochen. Was ist los? Nimmt ihr heute auf oder nicht? So, und,
ich hatte auch erst noch gezuckt, ob wir Montag aufnehmen, weil ich hatte dann auch abends oder nachmittags hatten wir so ein Familien-Event. Naja, Feier, Kaffee trinken, also ich finde es nicht größer, als es ist.
Event.
Ja. Und dachte ich schon so, oh, das ist schwierig. Und am Tag vorher war ich noch los unterwegs in Little Amsterdam. Und dann dachte ich so, boah.
Da tat der Kopf weh. Und
ja, da dachte ich schon so, Montagabend habe ich wahrscheinlich gar keinen Bock, dann irgendwo hinzufahren und dies und jenes und hetzen. Und
dafür ist auch zu viel passiert. Ne? Es ist die Hütte brennt. Also es gibt diverse Themen.
Ja, ich glaube, es wird eine ganz, ganz interessante Folge, denn wir sind an einem ganz interessanten Punkt. Am 30. Spieltag, es sind noch 4 Spieltage to go. Und man muss ja irgendwie sagen, die Tabelle hätten,
wow,
ja, die Tabelle hätten wir so, ich denke, alle unterschrieben vor dem Saisonstart. Und in meinen Augen ist das Positive auch eigentlich gerade nur die Tabelle, was wiederum am 30. Spieltag eigentlich das Wichtigste ist. Aber es gibt dann auch ganz viele andere negative Sachen, weil der Trend zeigt nach unten. Niederlage, Unentschieden, wo die Spieler schon gesagt haben, es war eine gefühlte Niederlage. Also dem werden wir ganz auf den Grund gehen.
Jetzt mal komplett ohne den Spielverlauf sich anzugucken. Wenn euch jemand vor dem Spiel gesagt hätte, 2-2 gegen Schalke, wärt ihr zufrieden gewesen oder nicht?
Ich habe meine Meinung natürlich heute groß vorbereitet.
Du hast auch unentschieden getippt,
wie
ne?
Wie immer habe ich mich dann entschieden für schwarz oder weiß, ne? Und ich bin, um es vorwegzunehmen, bei weiß und habe unentschieden getippt und sage, ich bin absolut zufrieden. Für mich ist der Spieltag, also du hast gefragt, ohne Spielverlauf.
Ohne Spielverlauf.
Bin super zufrieden. Ich hätte das 2-2 vorher unterschrieben. Ich hätte die Tabelle vorher so unterschrieben. Wir sind dem Aufstieg wieder einen Schritt näher gekommen. Ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt. Ich bin mit dem Kopf, ich spiele schon alle Szenarien in der ersten Liga durch. Ich bin sehr überzeugt und dementsprechend hat mich dieses 2-2 nicht überrascht. Ich nehme es auch vorweg. Ich glaube, gegen Karlsruhe könnte es nochmal ein Unentschieden geben. Ich hoffe natürlich auf einen Sieg, aber es ist für mich ist die Tabelle so in Ordnung.
Man muss ja auch mal sagen, dass jetzt, also auch immer noch, so spät in der Saison stand der HSV noch nie so gut da in der zweiten Liga. Also trotz der letzten 2 Spiele, die sich wirklich mit Spielverlauf sehr eklig anfühlen, ist das ja immer noch eigentlich lässt Hoffnung Raum auf jeden Fall.
Definitiv, aber wir haben 30 Spiele und auch nur 53 Punkte. Wir haben ja mal den großen Zwei-Punkte-Schnitt angekündigt, dass man den braucht, irgendwie um aufzusteigen oder zumindest um sicher aufzusteigen. Ne? Das ist so aller 40-Punkte-Regel. Du brauchst ja auch meistens nie 40 Punkte, um nicht abzusteigen, sondern da reichen auch ein bisschen weniger. Und Stand jetzt sieht es so aus, also es reichen ja auf jeden Fall, also wenn wir jetzt drei Siege aus den letzten vier Spielen holen, dann würden 62 Punkte reichen, also sehr, sehr verhältnismäßig wenig, würde ich sagen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wir hatten wahrscheinlich schon mal mehr Punkte gemacht in den letzten Jahren, weiß ich gar nicht, und sind dann nicht aufgestiegen. Ja, können wir die welche Spiele wir wann gewinnen, schauen wir hinterher nochmal drauf. Wir können einmal ganz kurz auf Schalke zu sprechen geben, und da war ja
spektakuläres Spiel.
Spektakuläres Spiel begann eigentlich schon mit einer spektakulären Aufstellung.
Absolut, absolut. Also ich finde, die Aufstellung, um darauf mal einzugehen, war sehr mutig. Natürlich, im Nachhinein ist man immer klüger. Das tut mir auch leid für jeden Trainer, der dann immer entweder alles richtig oder alles falsch gemacht hat. Ich fand es jetzt, und Gato, du bist ja jetzt, du bist ja hier für die Chronologie zuständig, bei der Aufstellung ohne Davy Selke, ohne Robert Latzel.
Man war auf jeden Fall verwundert.
Verwundert, und wenn man dann im Hintergrund, ich meine, mit Dompe ist es auch noch nicht in Bezug auf die Vertragsverlängerung, wenn man da weiß, dass da im Hintergrund auch noch über die Verträge geschächert wird, dann stört mich das. Das ist Unruhe. Ich hoffe, dass das keine Auswirkungen auf die Aufstellung hatte, sondern dass es rein taktisch, belastungssteuerungsmäßig aufgestellt wurde. Aber ich muss sagen, Königsdorfer Sahidi Dompe in der entscheidenden Phase, so eine Dreierkonstellation da vorne, klar auf Konter ausgelegt. Finde ich auch gut. Er wollte es taktisch lösen gegen Schalke. Er hatte eine klare Idee.
Das Ganze war natürlich nach 3 Minuten hinfällig, als Schalke die rote Karte kassiert hat. Eigentlich ein gutes Zeichen. Bloß dann war die Taktik, ich sage mal, dass man mit schnellen Spielern hinter die Kette kommt, wie man so schön sagt, dahin. Denn Schalke hat sich dann mehr oder weniger ein bisschen zurückgezogen. Und eigentlich im Nachhinein hättest du ja wahrscheinlich nicht in der Halbzeit erst wechseln müssen, sondern vielleicht sogar nach der 20. Minute. Dann guckst du dir das vielleicht mal 10 Minuten, 15 Minuten an. Hättet ihr da gewechselt schon? Also das ist ja schon die Höchststrafe, wenn da jemand raus muss.
Ich sag ja oft, ich finde, Trainer reagieren immer zu spät, ohne jetzt Aktionismus zu fordern. Ja, und klar ist es auch immer eine Frage von Vertrauen, ob du deine Aufstellung erstmal so lässt und nicht hektisch wirst. Erst recht, wenn gerade alles für dich spricht. Weil was Besseres, das muss man ja mal so formulieren, was Besseres als eine frühe rote Karte von Karaman, jetzt ist ja auch nicht irgendein Mitläufer, ja, kann dir ja eigentlich gar nicht passieren.
Und man muss auch sagen, dass Polzin nach dem Spiel gesagt hat, dass er ja auch Königsdörfer aufgestellt hat, weil er dachte, dass dass Schalke nicht so tief steht. Und dann finde ich, also hat er ja quasi genau das bestätigt, dass man, wenn dann so eine rote Karte kommt und Schalke sich komplett hinten reinstellt, dass man dann einen anderen Spieler auf dem Platz braucht.
Also für mich auch, im Nachhinein natürlich ist man immer schlauer, aber eigentlich unverständlich. 15. Minute, guck es dir 10 Minuten an, guck es dir eine Viertelstunde an, aber du hast, ja vor allem, du hast jetzt auch 5 Wechsel und nicht nur 3, also seit ein paar Jahren. Und dann raus, dann mit wem auch immer, vielleicht dann ja mit Königsdörfer, obwohl er irgendwie gut ist, und dann, oder vielleicht sogar wäre es noch besser gewesen. Ja gut, Sahidi hat die Tore geschossen, ne? Aber
an dem Tag nicht.
Keine Ahnung, ne? Da nicht. Aber dann vorne in meinen Augen auch Selke vor Glatzel rein, weil
auf jeden Fall.
Er ist erster der Torschützenliste der zweiten Bundesliga. Warum zur Hölle lasse ich ihn draußen, und warum zur Hölle kommt er nicht als erster Stürmer rein?
Das verstehe ich auch gar nicht, muss ich sagen.
Genau, und nur weil sich dieses Spiel so gut beschreiben lässt, weil die Daten da auch nicht lügen, es gab in dieser ganzen Saison kein Spiel, was so extrem dominant von Ballbesitz, gespielten Pässen und gelaufenen Kilometern pro HSV war. Also wir sind deutlich mehr gelaufen, haben nicht nur ein bisschen mehr Pässe gespielt, sondern doppelt oder dreifach so viele und hatten deutlich mehr Ballbesitz. Also der Ballbesitz war über das ganze Spiel 77% bei uns und nur 23% bei Schalke.
Ja, rote Karte
und
halt, ne?
Genau, durch die rote Karte halt, und in der ersten Halbzeit auch schon noch höher. Und ich erinnere mich noch, es gab Phasen, da hatten wir 77 bis 80% Ballbesitz, ja? Und trotzdem wirkte Schalke überlegen, weil sie immer, wenn sie den Ball hatten, gefährliche Chancen hatten. So, und da muss man sagen, das gibt es ja ganz selten, so krasse Widersprüche. Ja, also laut der Statistik ist man deutlich überlegen, aber wenn man auf den Bildschirm guckt, sieht man Schalke, die eine Chance nach der anderen haben.
Es hat irgendwie gefühlt der Mut gefehlt, finde ich. Das hat auch schon doll gegen Braunschweig gefehlt, aber jetzt am Wochenende wieder. Und irgendwie auf die Position, auf die sie sich jetzt vor dem vorletzten Spiel gespielt haben, verstehe ich das nicht, dass da der Mut fehlt an der Stelle. Also irgendwie wirkt es so, als würde da hinter den Kulissen Unruhe irgendwie drin sein.
Ich habe eine Schwachstelle entdeckt. In meinen Augen, die schon seit mehreren Spieltagen, die sich so eingeschlichen hat. Ich finde die Mannschaft, und da lasse ich mich gerne durch Statistiken belehren, ich finde die Mannschaft hat wirklich schon über die gesamte Saison spielerisch eine Ausgeglichenheit. Sie steht ja defensiv von den Gegentoren gut, sie schießt viele Tore, sie hat Qualitäten in den Flanken, sie hat Qualitäten im 1 gegen 1, sie hat Qualitäten im Torschuss. Aber sie hat in meinen Augen zu wenig Zweikampfstärke. Deswegen tun wir uns immer so schwer. Wir können Gegner ganz schwer niederkämpfen. Ja? Also wir tun uns bei den unterklassigen Mannschaften immer schwer, weil die Zweikämpfe dann doch ganz gut gegen uns angenommen bekommen. Und auch in diesem Spiel gegen giftige Schalker, ja, auch gegen 10 Schalker, die kriegen wir nicht runtergekämpft. Und da sehe ich gerade so Mikkel Bronsis, auch Hefti im Moment noch, Dompe erst recht, ja, auch wenn er ein gutes Spiel gemacht hat und so. Da haben wir zu viele Spieler. Mir ist die Mannschaft, der Kader ist mir nicht zweikampfstark genug.
Vor allen Dingen, also ich gucke hier gerade auch nochmal auf die Aufstellung und die Kickernoten oftmals ein Schlag in die Fresse, aber diesmal treffen sie es ganz gut. Frei enttäuschend, hat vor Garapetz, muss man sagen, Startelf Einsatz bekommen. Erwarte ich, also Karabetz ist reingekommen, war jetzt auch nicht stark, aber musst du eigentlich jetzt wieder revidieren, dass Karabetz davor vor Verein spielt. Und dann Hefti und Mikkel Bronsi. 2 von 4 Verteidigern haben eine 5,0 bekommen. Und Mikkel Bronsi, auch beim Gegentor, ist halt immer wieder hat er diesen individuellen Fehler. Ist defensiv einfach nicht gut und Hefti auch schwach. Also Hefti wurde auch in der Halbzeit ausgewechselt, Glatzel rein, Reis hinten links gerückt. Also das ist, also natürlich ist da der Ausfall von Muheim, er ist so schmerzlich momentan. Wer hätte das gedacht, dass das mal so eine Schlüsselposition sein soll, aber halt auch, weil Katterbach ist verletzt und dann kommt halt, dann ist halt so ein Reis hinten links und rechts hinten haben wir einfach auch keinen vernünftigen, also so Mikkel Bronsi, aber das ist auch, weiß ich nicht, und das ist so ein bisschen jetzt so, okay, du musst als Coach auch irgendwie jetzt damit machen, was du zur Verfügung hast. Das ist nicht dolle auf den Außenverteidigerpositionen und so ein.
Das ist schon Qualitätsabfall. Nach Muheim hast du schon deutlich weniger Qualität in meinen Augen, wenn du da was aufstellst. Das ist für mich eine Stütze der Mannschaft, gerade in der Defensive. Das ist für mich ein Spieler mit ganz klar Erstliganiveau. Wird auch schon diverse Angebote, glaube ich, oder diverse Angebote auf sich gezogen haben aus der ersten Liga. Und also wenn der weg ist, das spürt man gerade, finde ich.
Und dann hat er, ich glaube noch, hatte die 5. Gelbe, jetzt hatte der, glaube ich, der Kommentator so gesagt, aber hat sie, glaube ich, direkt wieder zurückgenommen, weiß ich nicht, der Moderator. Aber ich muss sagen, irgendwie ins Ziel retten ist mit der Defensive so ein bisschen, glaube ich, würde ich sagen, so die Marschroute und vorne hoffentlich irgendwie 2 oder mehr Tore schießen, damit wir das eine Gegentor, was wir relativ safe fangen, kompensieren können, aber es hat halt nicht geklappt. Also wir waren dann irgendwie, warum auch immer, 2-1 in Führung, das hat so keiner so richtig kommen sehen und dann mit einem Spieler in der Überzahl und dann musst du in der Halbzeit einen Blick auf die Tabelle werfen und denken so, fuck, wir sind so nah dran, wir müssen jetzt, das ist so wie als wenn du 40-0 im Tennis beim eigenen Aufschlag führst und du musst irgendwie einen Kackpunkt aus 4 Punkten machen und irgendwie das, keine Ahnung, das Ding über die Ziellinie retten und dann lässt du dir das Heft so aus der Hand nehmen. Erstens wird Schalke immer besser und besser und besser und mit einer stabilen Defensive passiert das halt nicht.
Ja, ich finde auch, dass der HSV Schalke viel zu viel hat ins Spiel kommen lassen. Also die haben ja schon auch echt gute Ecken und keine Ahnung, irgendwie gute Freistöße geschossen. Einer ist ja auch direkt im Tor gelandet und da war einfach zu viel drin für die. Also die wurden irgendwie zu wenig angegangen oder keine Ahnung. Ich finde, da wurde einfach zu viel zugeguckt wieder von unseren
Spielern. Absolut, das meine ich mit Zweikampfschwäche. Ja. Also, und trotzdem möchte ich das einmal in Relation setzen. Polzin hat jetzt 3-mal zur Halbzeit gegen Braunschweig gewechselt und 2-mal zur Halbzeit gegen Schalke. Ja? Da hätten andere Trainer schon wieder weniger gewechselt. Und wir spielen 2-2 auf Schalke. Es ist jetzt nicht der Riesenskandal. Also klar, mit dem Spielverlauf und gegen 10 Mann, ja, vielleicht ein bisschen mehr. Aber wenn man mal sieht, wie die anderen Mannschaften da oben seit ein paar Spieltagen spielen, und das hatte ich eben auch eingeplant, ja, deswegen bin ich eben weiß und positiv und nicht schwarz, das ist für mich nicht überraschend. Also es ist diese Selbstverständlichkeit, nur um das mal einzuordnen, die Gegner reihenweise wegzurohren, die haben weder wir, aber auch keine andere Mannschaft exklusiv für sich. Und wir versuchen da viel. Ja, ist jetzt nicht so, dass wir 90 Minuten nicht gewechselt haben. Und trotzdem hatte halt keiner der anderen Gegner so einen ähnlichen positiven Spielverlauf und hat es dann trotzdem nicht in 3 Punkte ummünzen können.
In der 60. oder 61. war irgendwann dann, was alle, glaube ich, aufgerichtet hat, der Pyro-Skandal, kann man fast sagen. Also da wurde Pyrotechnik gezündet und...
Beziehungsweise ja eigentlich halt Raketen und eben keine Pyrotechnik. Ja. Das war ja ein bisschen das Problem, dass es eben nicht Rauch war, blauer, weißer, schwarzer Rauch, sondern da sind richtige Raketen aufs Spielfeld geflogen, weswegen dann
das und auch Spiel in die Zuschauermenge, in
den Familienblock und etc., sodass das Spiel sogar unterbrochen werden musste.
Das fand Muchel auch nicht gut. Er schreibt, ihr könnt gerne sagen, dass ich absolut pro Pyro bin, aber von Raketen überhaupt nichts halte. Leider wird durch solche Aktionen, die mittlerweile immer größere werden, Akzeptanz für Pyro um 2 Jahre zurückgeworfen. Außerdem möchte ich auch noch sagen, dass ich Magath gut finde und am Trainerteam mittlerweile ein bisschen zweifle. Nein, das war dann abmagert war natürlich was. So,
das habe ich irgendwie überlebt.
Nein, also es war nur...
Alter, wie krass spontan du hier was runtermogen kannst und so glaubwürdig.
Nee, es war also bis Pyro, er hat nur das Pyro geschrieben und er hat dann aber noch geschrieben, tatsächlich, klar war es ein scheiß Zeitpunkt, aber es war nicht der Grund, warum wir nur 2-2 gespielt haben und
stimme ich ihm zu.
Spiel hätte vorher entschieden werden müssen. Deswegen, ich finde es auch gut, dass Glatzel eingewechselt worden ist und auch, oder beziehungsweise sinnig, so Reis kann eigentlich nur besser hinten links sein als Hefti. War schlüssig, ich hätte vielleicht Selke gebracht, I don't know, aber schwierig.
Aber ich finde das schon komisch, dass Selke, der die ganze Zeit Stammspieler war, immer gesetzt war eigentlich und ja auch wirklich uns viele Tore beschert hat, dass der plötzlich so, weiß ich nicht, auf der Bank sitzt oder Rückenschmerzen hat. Also es ist irgendwie beschäftigt es mich sehr.
Ja, ich dachte auch, das kann ja nicht sein. Also das 30. Spieltag ist das auf Schalke irgendwie, wir müssen gerade einen Abwärtstrend stoppen und warum ist Selke nicht auf dem Platz? Also, aber es wurde ja, es geisterten ja Posts rum von wegen irgendwie, wenn Selke jetzt spielt, dann verlängert sich sein Vertrag automatisch und...
Aber warum?
Ja, weil irgendwelche Klauseln drin sind, aber jetzt schreibt das Abendblatt, es ist irgendwie doch alles ganz anders und obwohl er jetzt nicht gespielt hat, wenn er irgendwie das nächste Spiel spielt oder irgendwie die nächsten Spiele, dann kann sich der Vertrag immer noch automatisch verlängern und aber da muss man natürlich ganz klar sagen, wenn, also der HSV wartet jetzt seit wie lange, 7, 6 Jahren auf diesen scheiß Aufstieg, wenn jetzt ernsthaft von oben irgendeine Ansage kommt, lass bitte den besten Torschützen der zweiten Liga auf der Bank, anstatt ihn aufzustellen.
Weil wir uns vertraglich nicht einig werden.
Dann ist es, also dann ist es wirklich ein Grund für eine fristlose Kündigung und absolut. Auch, dass jeder HSV-Fan einen riesen Hals auf diese Person haben kann. Es reicht auch schon, dass sie sich fast in Gesprächen verkracht haben und sagt so, ey, Selke ist jetzt hier schlecht drauf.
Da wollte ich sagen, das zählt auch nicht. Genau, da wollte ich unterstützen. Also die Variante B, dass man sagt, also ich glaube nicht, dass von oben, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass von oben eine Ansage kommt, lass den mal jetzt draußen.
Und da muss Polzini auch, der Trainer oder das Trainerteam auch erstmal sagen,
das,
ja, okay.
Das Argument wäre ja, wir wollen das Gehaltsgefüge jetzt nicht sprengen, wir wollen das gesunde Gehaltsgefüge behalten und so weiter. Da wollte ich später noch drauf eingehen, aber selbst wenn das Argument kommt, ey, da sind Sachen vorgefallen, die waren nicht cool, dem wollen wir jetzt mal eine Denkpause geben. Nicht in der entscheidenden Aufstiegsphase, nach der Leistung, die er bisher gebracht hat, nach den Unterschieden, die er bisher gemacht hat. Das gilt auch nicht. Und da muss ich sagen, habe ich gedacht, ey, lass doch jetzt mal dann gegen Karlsruhe. Es sei denn, du hast ein Glatzel, wo du sagst, der spielt jetzt gegen Karlsruhe von Anfang an und schießt uns sicher 3 Tore. Aber dann lass doch, wenn du da dir nicht hundertprozentig sicher bist, dass das passiert, dann lass jetzt bitte den Knoten gegen Karlsruhe platzen und sag, okay, wir haben uns geeinigt, am besten noch mit einer großen Verkündung direkt 5 Minuten vom Spiel. Übrigens, Überraschung, Davy hat um 3 Jahre verlängert, bla bla bla. Und dann rennt der Typ da aufs Spielfeld und schießt uns hoffentlich, schießt 2 Tore und macht die entscheidenden Punkte um den Aufstieg. Ja? Also da habe ich auch kein Verständnis für. Und dann muss ich weiter sagen, auch damit habe ich mich beschäftigt. Ey, für mich gibt es drei Faktoren. Und ganz oben ist das Leistungsprinzip. Und Davy hat die Leistung gebracht. Ja, man weiß, man hat immer die Blackbox, dass man nicht weiß, was hinter den Kulissen ablief. Fair enough. Aber Leistungsprinzip ist das Erste. Und wer so viel Leistung gebracht hat, hat es sich auch verdient, jetzt mehr zu verdienen. Denn wenn der nächste Spieler kommt und sagt, ey, übrigens, ist doch unfair, warum verdient der jetzt mehr? Ich möchte auch mehr. Dann kannst du ja sagen, ey, hör mal zu, der hat so eine krasse Leistung gebracht. 16 Buden geschossen. Wenn du im Mittelfeld spielst und 10 Buden schießt, dann kannst du gerne nochmal kommen, aber Leistungsprinzip. Das Zweite ist da natürlich so ein bisschen im Verhältnis mit den anderen das zu sehen, wie ist man charakterlich, wie versteht man sich und so weiter, ja, und wie ist das Gehaltsgefüge.
Da zieht der ja so auch ab, also so wie der da immer die Mannschaft ankurbelt und ich habe auch irgendwo, habe ich nochmal ein Video gesehen, wie der auch im Tunnel noch auf dem Weg zum Spielfeld nochmal allen irgendwie einen mitgegeben hat und gesagt, also so die angebrüllt hat und gesagt hat, Leute, wir schaffen das jetzt und dann, also er ist ja schon ein absoluter Leistungsträger, auch mental für die ganzen Jungs, würde ich jetzt mal behaupten.
Und nach wie vor schwebt ja einfach über allem, man kann ja, wenn dann der Berater oder Davy im Hintergrund doch irgendwelche krassen Forderungen gestellt haben, kann man ja sagen, ey, gehaltstechnisch, ohne konkrete Zahlen oder den anderen in den Dreck zu ziehen, ist es einfach so weit weg noch von unserem normalen Standard, dann weiß jeder Bescheid, okay, es handelt sich, es geht ums Gehalt, ja, aber so öffnet das natürlich Raum für diverse Gerüchte zu einem Zeitpunkt, der nicht angemessen ist.
Unruhe einfach rein, mitten im Aufstiegskampf in Jahr 7.
Und du musst reagieren. Jetzt hat Bobby nicht 3 Tore geschossen irgendwie und hat nicht von Anfang an gespielt. Und wir brauchen jetzt die Punkte. Finde ich schwierig.
Pierre, du hast das Mentale angesprochen, was Selke auch reinbringt neben Spielfeld, aber auch vor allem auf dem Spielfeld. Und bei uns bei Instagram herrschen zwei Lager. Also es gibt einmal, wie heißt er irgendwie, Bobby der Libero oder so, der schreibt, ich habe leider Angst, dass es wieder nicht klappen wird. Hanse Raute stimme ich jetzt mal exemplarisch, also Nils von der Insta-Seite schreibt, wir packen es einfach, ruhig bleiben und hart arbeiten. Habt ihr Angst? Zweifelt ihr? Zweifelt ihr so wie die letzten Jahre? Zweifelt ihr gar nicht?
Also ich muss sagen, jetzt letzte Woche dachte ich mir so, ja, kann ja mal passieren. Und jetzt beim Spiel gegen Schalke war es irgendwie schon wieder eine grundlegende Unruhe, die so aufgekommen ist, weil ich mir eigentlich sehr sicher war, dass es dieses Jahr was wird. Und das war das erste Mal, dass ich wieder so dachte, boah, es wäre schon richtig räudig, wenn wir jetzt das so verkacken, dass wir zumindest auf dem dritten Platz landen und dann wieder Relegation spielen müssen, weil ich glaube einfach, dass es für die Stimmung allgemein, also jetzt unter Fans und der Mannschaft, so, so wichtig wäre, diesen Erfolg irgendwie einzufahren, dass man das auf den ersten beiden Plätzen schafft, weil ich weiß nicht, ob das mental möglich ist, diese Relegation dann zu packen.
Ich bin aufgrund der Tabellenkonstellation felsenfest davon überzeugt. Unter anderem spricht dafür, dass Paderborn noch gegen alle da oben spielt. Ich sehe die anderen auch nicht konstant genug. Ich sehe auch sogar Platz 1 noch drin. So. Insofern mache
ist
ich
ja auch selbst nur ein Punkt gerade. Ne?
Genau, also selbst beim Unentschieden gegen Karlsruhe sage ich, eine Crunch-Time gehört dazu. Negativerlebnisse in der Crunch-Time gehören ebenfalls dazu. Dass wir jetzt irgendwie 3 Tage vor Spielschluss irgendwie schon aufgestiegen sind, ist okay. Ich muss auch sagen, bei Dompe passen die Leistungen trotz der Vertragssituation, die ebenfalls davor liegt. Da würde ich euch gerne auch mal nach eurer Meinung fragen. Wie gesagt, ich möchte diese Spieler nicht nur ausschließlich jetzt verlängern, um im Endspurt Ruhe zu haben. Das ist natürlich die erste Prämisse. Die zweite Prämisse ist aber auch, ich möchte die Jungs gerne im Kader in der ersten Liga haben. Ja? Und ich sag mal so, das schürt Aufmerksamkeit und die Situation wird sich jetzt nicht verbessern. Ja? Es werden jetzt nicht alle Vereine ihr Angebot zurückziehen und ruhiger werden und dann kann man dem weniger geben, sondern ich glaube, die Situation wird jetzt sich eher verschlechtern. Und bei Dompe funktioniert es ja von der Leistung her Gott sei Dank noch, deswegen jetzt gerne auch ebenfalls eintüten. Und das Dritte ist, es sind mir zu viele Fragezeichen, die da nicht gelöst werden, mit Glatzel, warum der nicht von Anfang an spielt. Ja?
Selke.
Nee, Glatzel auch.
Glatzel.
Also,
Glatzel.
Ja, also deswegen. Also wie seht ihr das mit Dompe?
Mit dem Vertrag?
Ja, mit dem Vertrag.
Also
muss man noch verlängern, oder?
Ja, wenn es irgendwie geht, dann ja. Aber klar, ich kenne keine Details. Noch mehr als Selke irgendwie, weil er, wenn Dompe jetzt ausfallen würde, dann weiß ich gar nicht, wer die Torvorlagen machen würde oder vielleicht mal ein Tor schießen würde. Das musst du machen. Aber ja,
Was ist, wenn Dompe schon irgendwo anders sich einig ist mit dem Verein? Ja, das wäre ja auch Risiko hoch 10.
Ich glaube, ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass die, also sollte der HSV aufsteigen und es tritt alles so ein, wie Kai es hier prophezeit, was wir ja alle sehr hoffen, dann glaube ich, dass die Mannschaft so dermaßen umgestellt wird, dass wir eh in der nächsten Saison sehr anders auflaufen werden, tatsächlich. Und ich weiß nicht, also da kann ich einfach gerade nicht einschätzen, inwiefern ein Dompe dann fehlt, weil ich die Konstellation noch nicht einschätzen kann. Aber wenn er jetzt schon mit dem Kopf woanders wäre, wäre das auf jeden Fall für die letzten drei Spiele, vier Spiele sehr, sehr...
Ja. Stellt euch mal vor, wir brauchen gegen Greuther Fürth und Ulm noch Punkte, was ja sehr wahrscheinlich ist. Und du hast einen Davy, der weiß, er wird nächste Saison nicht mehr beim HSV spielen. Und du hast einen Dompe, der eigentlich auch schon Vorvertrag woanders hat. Halleluja!
Ja.
Dann können wir alle beten, dass das noch
Wobei,
gut geht.
Wobei, ich finde, dass es gab ja noch einen kleinen Zwischenfall oder Vorfall nach Abpfiff des Spiels. Ihr habt eben schon darüber gesprochen, dass Mikkel Bronsi nicht seine beste Performance gezeigt hat. Das hat Dompe wohl auch so empfunden, weil er hat nämlich einen ordentlichen Einlauf von Dompe bekommen. Dompe war wirklich komplett abgefuckt. Und ich da gab es eine kleine Rangelei dann noch in den Reihen des HSV zwischen eben Mikkel Bronsis und Dompe.
Sehr gut.
Weil es ja wohl auch so ist, dass Dompe Mikkel Bronsi so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat und den sich so ein bisschen rangezüchtet hat sozusagen und den sehr, sehr unterstützt. Ich weiß nicht, ob es nur an der französischen Sprache liegt, aber auf jeden Fall meinte Merlin Polzin das mal. Und das, finde ich, wiederum spricht dafür, dass Dompe da noch vollkommen mit aller Emotion im Hier und Jetzt ist und beim HSV ist. Weil ich finde, wenn du jemanden, der dir ja anscheinend auch am Herzen liegt, so anmachst, weil einfach unzufrieden bist mit der Leistung, was ich auch okay finde. Und ich finde das auch okay, das gehört irgendwie auch zum Sport dazu, dass dann einfach mal der Dampf abgelassen werden muss. Und sie haben sich ja wohl direkt danach wieder vertragen. Aber deswegen habe ich das Gefühl, dass da ja schon der Kopf auf jeden Fall noch im Hier und Jetzt ist und beim HSV ist und eben nicht bei, keine Ahnung, PSG.
Ja.
PSG wäre abgefahren. Aber wenn Dompe jetzt 21 Jahre alt wäre, dann ist der Kollege, steht allen Tür und Toren offen, aber der ist ja 29 und wird dann auch irgendwann bald mal 30. Also da.
Gucci 1880.
ja, aber den Streit finde ich auch positiv. Weiß nicht, am liebsten schon in der 5. Minute hätte ich den gehabt oder so, damit alle irgendwie wach werden. Also das, weiß nicht, ist hoffentlich normal bei den Mannschaften und da wird nicht alles so, ja gut, ist egal, dann geht jetzt mal jeder nach Hause.
Es ist ja auch eine völlig normale Reaktion darauf, also genauso wie wir frustriert vom Fernseher saßen, sind die Jungs natürlich auch mega frustriert nach so einem 2-2, wo in der ersten Minute oder in der zweiten Minute eben ein Karaman vom Platz gegangen ist, also damit, als die rote Karte gefallen ist, hat, glaube ich, jeder HSV-Fan gedacht, geil, die machen wir fertig, so ungefähr.
Ich muss auch nochmal eine Sache ansprechen, gehen wir hier vielleicht zu amateurhaft und nervös an die Sache, ja, sind wir hier vielleicht nicht die besten Verhandlungskünstler am Tisch, sind wir hier zu nervös und zu aktionistisch, weil wir haben in den letzten Jahren beim HSV wirklich ein ganz, ganz tolles Gehaltsgefüge hinbekommen, ja, was nie möglich gewesen wäre, wenn wir eben diese Denke immer gehabt hätten, die ich jetzt zum Beispiel gerade in Bezug auf Davy und Dompe habe, ja, dann hätte man vielleicht auch an anderer Stelle schon mal die Nerven verloren und eben viel höheres. Sollten wir jetzt aufsteigen, steigt der HSV wirklich gesund mit einem gesunden Gehaltsgefüge aus. Das ist ja auch ganz tolle Arbeit. Ich möchte auch nochmal betonen, dass ich zum Beispiel halte von Erik Huber sehr viel, der ja einfach sehr viele Jahre schon im Verein ist. Man weiß auch, dass ich jetzt in Bezug auf die ganzen Gehälter Jonas Bolter noch sehr dankbar bin für seine Arbeit, die er geleistet hat. Und muss ja auch sagen, das schließt ja nicht aus, dass man jetzt auch sagt, dass Stefan Kunz, um mal positive Aspekte hier reinzubringen, eben auch einer ist, der zumindest bisher nicht viel falsch gemacht hat. Ja, also den kannst du jetzt ja auch nicht kritisieren. Also der hat jetzt bisher, es sei denn, diese Personalien gehen jetzt in die Hose, die wir gerade besprechen, da ist er jetzt gerade sehr im Fokus. Aber das heißt ja nicht, nur weil man mit den Vorgängern zufrieden war, dass man jetzt mit dem Nachfolger unzufrieden ist, sondern man kann ja dann trotzdem auch mit dem Nachfolger irgendwie seinen Frieden finden. Aber der ist jetzt eben gefragt, diese Brände zu löschen und vielleicht sieht er etwas aus seiner Erfahrung und Professionalität, was wir nicht sehen. Und das ist eben, dass man das mit den Jungs aussitzt und in Absprache mit dem Trainerteam und den Spielern darauf pocht, dass die professionell genug sind, ihre Leistung abzurufen. Aber ich finde das hochriskant.
Ja, es kann vor allen Dingen halt ja auch immer noch sein, weil wir immer sehr pro Selke und so sprechen, dass der einfach absurde Forderungen gestellt hat. Ne?
Nicht mal er, sondern seine Berater.
Ja, 100, also, ja, also
100 pro.
Also keine Ahnung, ich weiß, ich kenne mich damit wirklich gar nicht aus und ich weiß nicht, aber wenn die jetzt seit 3 Wochen versuchen, sich anzunähern, aber Davy sich irgendwie denkt, ja, aber wie soll ich denn sonst hier in Pöseldorf meine Villa bezahlen, so ungefähr. Also, you never know. Eigentlich finde ich es gut, dass so pressetechnisch, dass alles da die Beine stillgehalten werden und das alles einfach intern geklärt wird. Aber und da jetzt nicht der eine anfängt, gegen den anderen zu schießen, auch wenn Davy sich da schon geäußert hat. Aber eigentlich finde ich das sehr positiv und auch eine positive Entwicklung beim HSV. Aber ja.
Wichtig ist, dass das Team jetzt in die gleiche Richtung geht. Und da muss ich sagen, habe ich super gerne so ein Davy auf dem Spielfeld, wenn ich, glaube ich, Mitspieler wäre. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der sagt, ey, wir ballern, wir gewinnen heute und scheiß euch jetzt mal nicht in die Hosen und die Fans sollen sich auch mal nicht in die Hosen scheißen. Gib den Ball einfach Jean-Luc und der macht eine Flanke und ich mache ihn rein. Und so einfach ist das. Und jetzt machen sie mal alle gerade. Die letzten 6, 7 Jahre beim HSV, weiß nicht, da haben alle, keine Ahnung, wie einen Zitterfuß gehabt, aber ich habe ihn nicht und ich weiß, ihr habt ihn auch nicht so. Und ich glaube, diese Einstellung ist total wichtig und dann ist auch noch total wichtig, dass sie dem Trainerteam folgen, weil ich sag mal so, wir haben ja auch 1, 2 Nachrichten bekommen, mal gucken, ob ich sie auf die Schnelle finde, aber da fiel auf jeden Fall das Wort vercoacht und ein Stück weit im Nachhinein. Stimmt das? Wir haben es ja ganz am Anfang schon ein bisschen analysiert, hätte man früher wechseln müssen und die Wechsel haben nicht gefruchtet und irgendwie Selke nicht und so weiter und so fort. Wenn die Mannschaft das jetzt ähnlich sieht oder ein bisschen das rumort, dann haben wir ein Problem.
Ich hoffe aber einfach, dass sie darüber reden. Also, dass sie.
Machen sie angeblich,
ja,
ne?
Laut, dass sie mit Polzin darüber reden, dass sie sich zusammensetzen und sich gemeinsam als Mannschaft darüber irgendwie Gedanken machen, wie sie auch als Mannschaft am besten funktionieren ohne ein Muheim. Und ich habe schon eigentlich auch das Gefühl, dass gerade wenn Bascho nicht auf dem Platz steht, wofür ich aktuell sehr dankbar bin, dass dann eben dieser Führungsspieler einfach Davy ist, weil irgendwie, ich weiß nicht, also klar, Reis hat im Moment die Kapitänsbinde, aber und der feuert da auch mal ordentlich an, aber ich finde nicht auf der gleichen Art und Weise und vor allem nicht mit der Ruhe und mit der Souveränität und natürlich auch mit der Erfahrung, wie es ein Davy Selke machen kann, genau, oder macht.
Absolut diverse Experten und ich glaube auch intern war ja auch ein Fazit, dass man in den letzten Jahren halt viele Trainer hatte mit Tim Walter und auch Baumgart, die eben, was ja auch verständlich ist, ihre Philosophie so ein bisschen über die Philosophie oder über die Gegebenheiten beim HSV gestellt haben. Ja, also die sind gekommen, die sollten ja auch was verändern, es lief beim HSV die letzten Jahre nicht, ja, dann suchst du auch quasi einen Trainer, der sozusagen sagt, ey, ich habe das Spielsystem, folgt mir, dann haben wir Erfolg. Und das ist eben, hat man ja auch gesehen in der Meta-Analyse über jetzt nicht nur 1, 2 Saisons, sondern über 5, 6, 7 Saisons, hat das eben kein Trainer beim HSV durchsetzen können. Und jetzt war ja das Erfolgsgeheimnis dann eben mit Merlin, der gesagt hat, ey, ich bin jetzt hier Coach und ich stelle den HSV nicht unter mich, sondern über mich. Der Verein ist das höchste Gut hier und wir schauen mal, wie wir zusammen die beste Lösung für den HSV finden. Also ich gebe jetzt nicht einfach meine Trainerphilosophie komplett vor, sondern versuche hier mal das Beste für uns alle herauszufinden. Und da ist ja das, was du gesagt hast, sie haben sich zusammengesetzt und das hat ja bisher so super funktioniert. Und das wird, davon bin ich auch überzeugt, auch weiterhin funktionieren. Das wird auch in der ersten Liga funktionieren. Aber das kannst du nicht, das wird nicht funktionieren, wenn du dich darauf gar nicht fokussieren kannst, weil deine Schlüsselspieler wie Glatzel anscheinend nicht fit genug sind, um von Anfang an zu spielen und Muheim verletzt ist und Davy und Dompe noch in Vertragsverhandlungen stecken. Kann mir jeder sagen, was er will. Selbst wenn Davy sagt, ich bin Profi, ich ziehe das durch. Das ist Sagen und Machen ist was anderes und Überzeugung hast du nur, wenn du nicht noch ein Aber im Kopf hast. Ja, ich ziehe es durch, auch wenn ich gerade in der Vertragsverlängerung stecke. Ja, das ist psychologisch, glaube ich, gefährlich und in so einer, gerade beim HSV, wo es so unruhig ist.
Sonntag geht's ja weiter gegen Karlsruhe, 13.30 Uhr. Tipico-Quote ist bei 1,52. Lässt uns doch eigentlich ganz positiv stimmen, dass da ein Sieg drin sein sollte.
Haben wir nicht in der Hinrunde auch gegen Karlsruhe so ein bisschen wieder unseren Umschwung gehabt? Ich meine, wir haben auf jeden Fall 1-3 gewonnen gegen Karlsruhe in der Hinrunde. Und danach davor hatten wir doch auch ein paar Horrorspiele, weil Braunschweig war ja auch in der Hinrunde furchtbar. Und ich glaube, da haben wir dann gerade wieder so die Kurve bekommen. Vielleicht ist ja Hinrunde wie Rückrunde sozusagen.
Da muss dann Polzin auch langsam irgendwann mal Coach gewesen sein, ne?
Ich glaube, es jährt sich langsam.
Ja, genau. Also Karlsruhe, Kai, du hast gesagt, du siehst oder fühlst momentan ein Unentschieden. Zumindest hast du das noch am Anfang der Folge so gesehen. Ist das immer noch so? Und wenn ja, wann zur Hölle sollen wir die Punkte holen?
Genau, also ich sehe das, wenn nach den letzten beiden Spielen sehe ich ein Unentschieden gegen eklige Karlsruhe. Ich glaube, wir sind ein bisschen verkrampft. Ich mache ganz viel davon abhängig, wie die Aufstellung ist. Ja? Mhm. Also haben wir gerade hoch und runter diskutiert, wenn jetzt da die geballte Qualität mit vielleicht schon ein, zwei guten Vertragsverlängerungen auf dem Platz steht, dann sehe ich da uns vorne, erst recht zu Hause. Insofern, laut Trend sehe ich ein Unentschieden. Ich drücke die Daumen, dass die Aufstellung mir dann kurz vor Spielbeginn sagt, wir gewinnen.
Paderborn spielt gegen Elversberg und Magdeburg spielt, glaube ich, auswärts gegen Hertha BSC. Magdeburg ist momentan unser ärgster Verfolger. Sollten wir nur unentschieden spielen und Magdeburg gewinnt, dann sind es auf einmal nur noch 2 Punkte.
Plus Tordifferenz,
ja. Die Magdeburg hat aber auch eine ganz, ganz vernünftige, aber
die holen uns nicht mehr, wenn dann nur Elversberg.
An der Stelle plädiere ich aber einmal ganz doll an Fabi Rehse, dass er uns da ordentlich strahlen lässt, bitte. Danke, Fabi.
Ey, wie krass wäre es, wenn Rehse, ich habe den so auf dem Transfermarktzettel, schon so halb bei uns ist und deswegen vielleicht der ein oder andere Vertrag nicht verlängert wird, weil
das
man schon weiß, dass der kommen wird. Das ist mein Lieblingswunschtransfer.
Ja, er und Rehse zusammen, Dompe und Rehse zusammen, das ist eigentlich das, was
ich glaube, Magath und Müller kommen jetzt gemeinsam zum HSV.
Ja, das, Magath können wir auch jetzt gleich nochmal sprechen, aber ich glaube, um es nochmal abzuschließen oder hoffe ganz fest, wir haben 2 Heimspiele, 2 Auswärtsspiele und in diesen Heimspielen gerade wenn dann doch der Kopf mal ein bisschen einsetzt, der leichte Zitterfuß kommt, da hast du halt das Publikum zu Hause, das durchweg positiv ist. Wenn es mal negativ ist, dann tatsächlich mehr oder weniger erst nach Abpfiff. Und da müssen die 6 Punkte her, gegen Karlsruhe und gegen Ulm.
Pier Gato, unterschreibt ihr, ja oder nein? HSV spielt unentschieden und Magdeburg und Elversberg verlieren.
Magdeburg und
Elversberg? Ja, kommt doch auf. Ja, nee, Elversberg spielt, glaube ich, gegen Paderborn. Das bringt nicht so viel, weil
Also beide verlieren.
Ja, 51-3.
Köln gewinnt, HSV spielt unentschieden und Magdeburg und Elversberg verlieren. Und das schreibt ihr, ja, nein?
Nee, das schreibe ich nicht.
Ich auch nicht.
Okay.
Du? Gut.
Ja, klar, unterschreibt er.
Aber dann hat ja Paderborn 51. Ja. Also die müssten eigentlich unentschieden spielen. Das wäre natürlich das Beste. Und Elversberg verliert. So, dann hast du halt einen Punkt gewonnen, so, das wäre natürlich schon krass. Das würde ich wiederum unterschreiben, wenn die dann unentschieden spielen würden, aber weiß ich nicht, das ist schon viel, da muss schon viel zusammenkommen.
Ich glaube, dass wir knapp gewinnen, aber ich glaube, es wird ein sehr unspektakuläres Fußballspiel tatsächlich, weil Karlsruhe zuletzt wirklich sehr unspektakulär Fußball gespielt hat und ich immer finde, dass der HSV sich auf sowas ja dann auch immer ganz gerne einstellt und ähnlich auftritt. Ja, ich hoffe einfach, dass der HSV die Lücken in der Abwehr von Karlsruhe nutzt und das starke Spiel nach vorne, was die Karlsruher nicht so dolle haben, einfach bei uns so sehr überwiegt, dass es schön klingelt und ordentlich HP Baxter durch die Boxen dröhnt und auch Stübi da wieder ordentlich Feuer geben kann. Und
Es wird auf jeden Fall legendär spannend, weil wie gesagt, Freitag spielt Magdeburg, Samstag spielt Paderborn gegen Elversberg und Sonntag erst wir. Also entweder hast du da so eine Crunch-Time-Situation at its best, wo du weißt, du musst heute punkten und gewinnen, weil die anderen gewonnen haben, oder du sagst, ey, das ist hier die nächste Chance zur Aufstiegsparty gefühlt schon. Also es ist im Moment, kann man nur jedem Zuschauer empfehlen, geht ins Stadion, es wird spektakulär.
Aufstellungstechnisch würdet ihr, was glaubt ihr, was ändert sich? Also Fernandes ja wahrscheinlich im Tor. Muheim ist wohl noch nicht fit zum Wochenende. Oliveira ist jetzt wieder zurückgekehrt ins Mannschaftstraining. Der hatte sich ja verletzt, glaube ich, irgendwie auf jeden Fall im Winter. Und ob der jetzt direkt wieder zurückkehrt, I don't know. Bei dem schwächelnden Mikel Bronzy und Hefti auch nicht so gut, ist auf jeden Fall eine gute Alternative zu haben. Aber wohl oder übel, denke ich mal, wird die Abwehr wahrscheinlich so aussehen, sofern Hatzika Dunic jetzt nicht wirklich gelb gesperrt ist. Mittelfeld, Karabetz rein für Ferrei, würde ich sagen. Ja. Und vorne?
Ich hoffe schon, dass Selke von Anfang an spielt. Und von Anfang
Dompe
an.
Dompe Selke Sahiti?
Ja.
Dompe also Selke Königsdörfer?
Wenn du Selke unter der Woche verlängerst oder die Sachen da sehr gut aussehen, dann ist mit Selke. Ansonsten würde ich Glatzel aufstellen.
Nein, ich würde Dompe, Selke, Sahiti, aber nur, weil er zweimal getroffen hat. Ansonsten hätte ich den Königsdörfer über außen gebracht.
Ich glaube Selke schon, dass er seine volle Leistung hat, weil ich glaube, der hat so einen kranken Willen, auch mit diesem Torschützenkönig und keine Ahnung was. Ich glaube schon, auch wenn da jetzt keine Unterschrift diese Woche irgendwie festgelegt wird oder sowas, ich bin mir so sicher, dass der Junge abliefert irgendwie.
Und dann hast du vor allen Dingen auch einen Königsdörfer, den du Stück weit auf die Außen einwechseln kannst und brauchst. Momentan muss man das leider sagen, nicht Fabio Baldé einwechseln, denn der war jetzt immer schwach, als er reingekommen
ist. Ich finde übrigens, Sahiti muss unbedingt spielen, weil ich finde, jetzt mit den zwei Toren im Rücken
kannst du nicht auswechseln.
Kannst du nicht aufstellen. Und ich finde, was weiß ich, was das für ein Push jetzt am Wochenende für ihn war. Who knows, was da demnächst passiert, auch wenn ich immer noch finde, dass er viele Fehler macht, aber er war jetzt derjenige, der zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war und das Ding da reingeballert hat.
Ich scrolle hier gerade nochmal die ganzen Nachrichten durch, kann nicht alle lesen, weil es relativ viel sind, aber es hat da tatsächlich keiner eine Nachricht über Felix Magath geschrieben. Und, thank God, muss man sagen, und das ist doch eigentlich die größte Bestätigung. Und bei uns schafft das zwar jetzt hier rein, aber auch ganz zum Schluss nur, er will Präsident werden.
Das ist so peinlich, dass er sich immer so medial bewirbt, finde ich irgendwie. Ich finde das ganz unangenehm. Es löst in mir ganz so.
Ja, diesmal ja nicht nur medial, sondern auch offiziell schriftlich hat er dem HSV darüber informiert, dass er zur Wahl steht. Also ich glaube, das ist ein Thema, was man ernst nehmen kann. Wie gesagt, es geht hier ja nicht um eine Funktion in Bezug auf die Fußball-AG, auch das muss man nochmal ganz klar trennen, sondern in Bezug auf den e.V., auf den Breitensport, für den Felix Magath sich da auch sehr einsetzen möchte. Also, er wohnt ja in München, ja, aber anscheinend liebt er ja Hamburg. Er spielt ja hier bei Viktoria Tennis, ist er auch oft in der Vorbereitung, mag es hier sehr gerne in Hamburg und hat, glaube ich, schon so ein bisschen den Favel unbedingt beim HSV nochmal was machen zu wollen. Ich glaube, er könnte auch genug Stimmen akquirieren. So viele braucht man da gar nicht. Der HSV wird sich halt da ein bisschen wehren und sagen, wir haben dir doch schon 2-3 Mal gesagt, dass wir dich da irgendwie nicht sehen. Es gibt noch, ihr kennt ihn alle, Richie Golds, glaube ich, steht noch zur Debatte. Eppendorfer Jung, der da oft über den Isemarkt schlendert. Er ist, glaube ich, auch im guten Verhältnis zu Felix Magath. Man könnte sich deswegen, weil die beiden sich ganz gut verstehen, sogar beide vorstellen im Duo. Nicht als Präsident und als Doppelpräsident, sondern dass Richie Golds seine Funktion unterstützend für Magath übernimmt.
Ja, Magath, der hat ja gar keine Ahnung von Badminton und so. Der will auch gar nicht das Tagesgeschäft machen. Das würde vielleicht Richie Golds irgendwie machen. Und der Kollege war im Aufsichtsrat.
Genau, und es gibt jetzt nicht so viele andere Kandidaten, die da in Frage kommen. Insofern muss man da ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, ich bin froh, dass der Präsident vom HSV jetzt nicht der ist, der hier irgendwelche Transfers macht. Aber man muss aufpassen.
Wir wissen, Hoffmann ist auch über diese Hintertür reingekommen. Also.
Das würde natürlich Felix Magath dazu berufen, auch sich zu jedem Sachen wieder zu äußern. Also diese ganze Ruhe, diese ganzen festen Strukturen, die wir drin haben, ja, das wird ja alles dann wieder hin und her gerüttelt. Ja. Wenn
Magath kann natürlich nichts Besseres passieren, als dass der HSV nicht aufsteigt und dann große Unruhe ist, wir müssen wieder alles anders machen und rein mit ihm, er würde das so und so machen.
Er drückt so jedes Wochenende so richtig die Daumen, dass wir verlieren.
Ja, glaube ich mal so. Ich habe gerade das Abendblatt nochmal gelesen, parallel, da hat, weil ich hatte es unter die Mopo nur gelesen, jemand der Muheim eher nicht Chance, Abendblatt meint doch aus Polzins Aussagen gehört zu haben, dass Muheim eventuell doch schon am Wochenende zurückkehren könnte. Der Coach meinte, er macht Druck auf jeden Fall. Also ich denke mal, normalerweise...
Druck auf die medizinische Abteilung.
Genau, à la Pep Guardiola, richtig. Eigentlich will man es ja ruhig angelassen, aber alle wissen, 31. Spieltag, da ist jetzt nichts mit ruhig angelassen.
Ja, da ist jetzt auch Fitspritzen angesagt und Aufstellen.
Ja, auf schlechtes Thema beim HSV.
Und so. Ja, aber da,
Eine Theorie ist auch noch, Baldé hat auch mal als Linksverteidiger gespielt in der Jugend. Ist ja gar nicht so lange her, er ist erst 19 Jahre alt. Weiß ich aber nicht, ob er da jetzt... keine Ahnung, ob er das jetzt macht.
Nicht zu viel
Unruhe, also da wäre höchstens da wirklich dann, ich sag mal, Dreier- bzw. Fünferkette, dass du Schonlau, Hatzika Dunic und El Fadli hinten und dann hast du zwei Außen-Mittelfeldspieler und die haben dann defensiv nicht mehr so viele Aufgaben, die können offensiv. Aber Baldé hat jetzt nicht die Leistung gebracht, dass ich ihn bringen würde. Also.
Es ist auf jeden Fall eine historische Chance für den HSV jetzt gegen Karlsruhe. Das kann man wirklich mal so festhalten, weil da kannst du dem Aufstieg so krass nahe kommen mit dem Dreier und wirklich zu Hause gegen Karlsruhe, man kann es ja auch mal positiv sehen, was will man mehr als am 30. Spieltag zu Hause gegen Karlsruhe einen Riesenschritt Richtung Aufstieg zu machen. Also hätte das dir einer vor der Saison erzählt, hättest du gesagt, danke und den Deal umarmen.
Man muss ja mal sagen, so, also wenn wir jetzt gewinnen und alle anderen spielen für den HSV, dann haben wir 7 Punkte Vorsprung, dann kannst du ja schon danach aufsteigen. Willst du ja auch nicht, du willst ja am 33. Spieltag aufsteigen. Also vielleicht gewinnen und dass die anderen dann auch nochmal gewinnen.
An der Stelle nochmal, falls irgendjemand von euch da draußen noch ein Ticket gegen Ulm übrig hat, meldet euch gerne bei mir. Ich bin nämlich nicht durchgekommen in dieser Warteschlange.
Ich bin mir sicher, Pia findet noch ein Ticket.
Ich bin mir noch nicht so sicher, aber die Daumen sind
gedrückt. Ist nicht einfach. Vielleicht in Discord-Gruppe bei uns gucken. Da gibt es immer ab und an mal ein Ticket, obwohl gegen Ulm ist natürlich auch...
Das ist Wahnsinn.
Und was man auch noch erwähnen muss, ja, diverse Hörer haben noch geschrieben, es gibt jetzt natürlich diese ganzen Babys, die geboren worden sind in der angeblichen Aufstiegssaison des HSV, wo Kinder, wird mir geschrieben, die seitdem sie geboren sind, war der HSV nur auf dem Aufstiegsplatz und so weiter. Also das ist auch krass hier. Ich habe hier so einen Raphael, 21.01.25, Mitglied auch seit Tag 1 beim HSV.
Da war nur Aufstieg, seitdem sind wir nur auf dem ersten und zweiten Platz?
Ja, ja. Ach, und ist auch seit Tag 1 Mitglied und diverse Leute schreiben, ey, mein Kind ist vom Glück geküsst worden und nimmt die ganzen schweren Zeiten nicht mehr mit, sondern nur noch Richtung Liga 1. Also die ganz Deutschland wartet auf den HSV in der ersten Liga.
Wir drücken die Daumen. Wir sind vor Ort am Sonntag um 13.30 Uhr.
Und achten auf besondere Spieler von Karlsruhe, bevor das hier jetzt wieder ein schlechtes Omen ist, dass der Gegnercheck nicht zu 100% durchgeführt wurde. Ein bisschen was wurde ja schon hier jetzt gedroppt. Aber nochmal Topscorer, die am Wochenende auch auf dem Platz stehen werden, ist Vanicek mit der Nummer 10, zentrales Mittelfeld, 11 Saisontore. Gilt auch als Standardspezialist und hämmert da ganz gerne mal einen Freistoß etc. rein. Ganz kurz immer noch Top-Scorer von Karlsruhe ist Tiff Zivadze, der 12 Saisontore geschossen hat, ist aber ja seit der Winterpause bei Heidenheim. Das heißt, da haben wir nichts zu befürchten. Und Schleusner mit der Nummer 24 hat 6 Tore schon geschossen. Außerdem in letzter Zeit sehr, sehr stark ist Ben Fahrrad, heißt er, mit der Nummer 19, sehr, sehr jung, aber dadurch auch sehr, sehr mutig, vielleicht so ein bisschen wie unser Otto. Kreatives Spiel nach vorne, also da bitte auch Obacht und Brunitsch mit der Nummer 7.
Und dann noch eine Sache zu Karlsruhe, psychologisch, weil sie gerade auf Platz 9 stehen, also nirgendwo nach oben und nach unten geht nichts mehr. Ich glaube, die Mannschaft, umso länger sie merken, beim HSV geht was, weil sie jetzt Underdog in die Partie gehen, umso heißer werden sie auf der einen Seite und gewinnen an Sicherheit und sagen, oh, unser Plan hier heute was mitzunehmen geht auf.
Gehen halt befreiter an die Sache ran, ne?
Genau, also ich glaube, man kriegt schon manchmal ein bisschen Luft dann, wenn der Plan so läuft. Aber ich glaube auch, wenn du am 30. Spieltag irgendwie nach unten und oben nichts mehr geht, fehlen dir vielleicht irgendwann, wenn die Beine wehtun, 5%, um dir noch den Arsch aufzureißen. Und da muss der HSV geduldig bleiben. Vielleicht müssen sie den KSC 70 Minuten müde spielen, um dann in den letzten 20 Minuten werden sich Lücken ergeben. Und da heißt es nur konzentriert bleiben und geduldig bleiben. Die also gegen so einen Gegner.
Absoluten Ein-Punkteschnitt. 30 Spiele, 30 Punkte. Also.
Was ist ein neuer Tipp?
Ich sag 1-0 für den HSV.
Ich glaube, es könnte mal so ein doch so ein 3-0 werden, weil wenn so eine Mannschaft dann einmal gebrochen ist, dann haben sie auch irgendwie keinen Bock mehr, weil sie im Niemandsland sind, dann sagen, gut, dann soll es jetzt so sein, wir halten ein bisschen gegen, aber nicht mehr so richtig, und HSV mit den Fans im Rücken drehen, glaube ich, nochmal so richtig auf, 3-0.
Ich sag 2-0, verkrampftes 1-0, mit KSC noch mit so ein paar Chancen, und dann brechen alle Dämme und wir machen das 2-0.
Okay, aber kein Unentschieden.
Nee, der Damm ist jetzt gebrochen.
Haben wir nicht lange genug bearbeitet, ja, die 50 Minuten? Ja,
das war's. Und dann geht die Party richtig los.
Das ist sehr gut. Also, wir sind sehr gespannt. Bei Kicktipp bitte nicht vergessen zu tippen. Habe ich letztes Mal nicht gemacht. Ich habe sehr gut performt. Nochmal kleine Randnotiz. Ich bin Zehnter. Ich kratze an den Top 10. Oder ich bin in den Top 10.
Ich kratze an
den Top 10. Da geht's jetzt weiter hoch, hoffentlich. Also, in diesem Sinne, nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV.